Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und dabei ist wie immer Klaus Püschel, renommierter Rechtsmediziner mit Tätigkeit in Deutschland und im Ausland. Ein Mann, der die Toten versteht.
Ja, moin Bettina und genauso ein positiver Gruß an unsere Zuhörer. Das Verstehen war im Hinblick auf die im heutigen Fall konstatierte Todesursache diesmal sehr einfach. Das war ein glatter Durchschuss. Alles Weitere war aus meiner Sicht nur sehr schwer verständlich. In den mehreren Jahrzehnten, die ich mittlerweile in meinem Fach tätig bin, gibt es viele besondere Fälle, an die ich mich gut erinnern kann. Einige von ihnen stehen da besonders hervor. Der, mit dem wir uns heute befassen, gehört unbedingt dazu. Dabei geht es um den Mord an einem Polizisten.
Auch für mich ist unser heutiger Fall ein Geschehen, das mir sehr intensiv in Erinnerung geblieben ist. Ich habe damals den Prozess gegen den später wegen Mordes angeklagten 66 Jahre alten Mann verfolgt und ich habe miterlebt, wie akribisch die besonderen Tatumstände aufgeklärt wurden. Ebenso ist mir das Leid und die Trauer der Angehörigen des Opfers sehr eindrücklich in Erinnerung. Auch wenn dieses Verfahren mittlerweile fast 27 Jahre zurückliegt, gibt es also viele Eindrücke, die ich bemerkenswert fand. Es gibt aber jemanden, der den Fall noch viel besser kennt als wir beide, Klaus. Deshalb ist es doch gut, dass wir heute diesen Menschen bei uns im Studio haben. Herzlich willkommen, Herr Bülter.
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und die Einladung zum heutigen Podcast. Auch mir ist der Fall, über den wir heute sprechen wollen, noch in besonders nachhaltiger Erinnerung, denn er ist durch eine besondere Tragik und verhängnisvolle Begleitumstände gekennzeichnet. Zugleich zeigt der Fall aber auch, welchen unvorhersehbaren lebensgefährlichen Situationen Polizeibeamte in Ausübung ihres Dienstes ausgesetzt sein können.
Herr Bülter, wir möchten Sie unseren Hörern gerne vorstellen, obwohl Sie ja bereits einige Male mit uns hier im Podcast über besonders interessante Fälle berichtet haben. Für die, die Sie noch nicht kennen, Sie waren jahrzehntelang als Richter in Hamburg tätig. Die letzten 13 Jahre Ihrer juristischen Karriere als Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer, wo Sie über Mord und Totschlag verhandelten. Gibt es bei der Vielzahl von Kapitalverbrechen, mit denen Sie beruflich befasst waren, so etwas wie, ich nenne es mal, den Fall Ihres Lebens?
Nun, also den einen und absolut einzigartigen Fall im Verlauf der vielen Jahre im Schwurgerichtsbereich hat es eher nicht gegeben. Aber natürlich gibt es eine Reihe von Verfahren, die aus ganz unterschiedlichen Gründen von herausragender Bedeutung waren und mir deshalb auch in besonderer Weise in Erinnerung geblieben sind. So ist auch dieses Verfahren, um das es heute bei uns geht, auf jeden Fall eines, das viele außergewöhnliche Aspekte hat. Übrigens zur Klarstellung damals, wir reden ja über ein Verbrechen aus dem Jahr 1996, war ich noch nicht Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer, sondern habe als stellvertretender Vorsitzender in der zuständigen Kammer gesessen und später das Urteil verfasst.
Ein Urteil, das letztlich 83 Seiten stark war und umfasst hat, ja, und das auch nicht allzu lange Zeit später rechtskräftig wurde. Worum geht es also in diesem Fall? Am 16. August 1996 wird ein Polizeibeamter erschossen. Wir nennen ihn in unserem Podcast Martin T., obwohl er ganz anders hieß. Martin T. wurde 34 Jahre alt. Er wurde getötet, als er bei einer Verkehrskontrolle in Hamburg-Bergedorf einen Autofahrer überprüfen wollte. Der Täter, wir nennen ihn hier Karl L., gab bei dieser Kontrolle einen Schuss auf den Kopf des Polizisten ab. Das Opfer wurde sofort ohnmächtig und starb wenige Stunden später. Die Kugel wurde aus kurzer Entfernung abgefeuert. Täter war damals ein 66 Jahre alter Mann.
Ja, der Polizist hatte an diesem 16. August auch noch Geburtstag, was einer der tragischen Begleitumstände dieses Falles ist. Er war ganz ausnahmsweise allein auf einer Dienstfahrt und war vor der Überprüfung wahrscheinlich deshalb auf das Auto aufmerksam geworden, weil das Bremslicht defekt war. Außerdem wies das Fahrzeug einen schlechten Allgemeinzustand auf. Deshalb wollte er den Fahrer überprüfen und signalisierte, dass dieser am rechten Fahrbahnrand halten solle. Und nachdem dieser erst alle Signale des Polizisten in dem hinter ihm fahrenden Auto ignoriert hatte, folgte er schließlich an einer rotlicht zeigenden Verkehrsampel der Anweisung, bog in eine Nebenstraße ein, hielt dort an und war scheinbar willig, den Anweisungen des Polizisten für eine Kontrolle der Personalien und des Fahrzeugs zu folgen.
Ja, scheinbar. Das muss hier wohl betont werden. Das ist das entscheidende Wort. Der Täter fuhr ein gestohlenes Auto und das wäre bei einer genauen Überprüfung sicher herausgekommen. Das war der Grund, warum die Geschehnisse sich zu einem tödlichen Drama entwickelt haben. Das Fatale ist, der Polizist konnte ja überhaupt nicht wissen, dass er in Lebensgefahr war. Denn das Gespräch, das er mit dem Autofahrer führte, war ja zunächst äußerlich ruhig, bis dann plötzlich alles eskalierte.
Und dann der 66-Jährige hinterrücks eine Waffe auf den Polizisten richtete und schoss. Vorausgegangen war, dass der Polizist den Autofahrer aufforderte, seine Papiere zu zeigen, also unter anderem Führerschein und Fahrzeugpapiere.
Ja, das Problem aus Sicht des späteren Täters Karl L. bestand nun darin, dass das Auto gestohlen war und er deshalb natürlich keine korrekten Fahrzeugpapiere hatte. Ebenso wenig war er im Besitz eines gültigen Führerscheins und zudem befand sich eine Pistole, die spätere Tatwaffe, mit dazugehöriger Munition im Fahrzeug, für die er ebenfalls keine Erlaubnis besaß. Und er fürchtete nun, dass all diese Umstände und die damit verbundenen Straftaten im Rahmen der polizeilichen Kontrolle aufgedeckt werden könnten. Und außerdem spielten hier sicher sein bis dahin unstetes Leben und seine insgesamt kärglichen Lebensumstände auch eine Rolle.
Ich glaube, das müssen wir etwas erläutern. Unstet und Lebensverhältnisse, inwiefern, was war da los mit diesem Mann?
Ja, also schon die früheste Jugend von Karl L. verlief offenbar sehr ungewöhnlich. Im Alter von 4 Jahren sollte er adoptiert werden. Der Adoptivvater in Spee wurde aber erschossen. Später, nach Abschluss der Schule, ging Karl L. zur Fremdenlegion, wurde noch während der Ausbildung schwer verletzt und kam letztlich nie zum Einsatz. Später schlug er sich mit Jobs als Fahrer, als Tankwart, als Filmvorführer in einem Pornokino und zuletzt auch einige Zeit als Nachtportier durch. Irgendwann nach 1970 hatte er angeblich seine Personalpapiere verloren und sich von nun an nach seinem verhinderten Adoptivvater genannt. Und unter diesem Aliasnamen hatte er nach mehrjähriger Wohnungslosigkeit erst seit kurzer Zeit zusammen mit einem drogenabhängigen Mitbewohner ein Zimmer in einer einfachen Pension in Hamburg-St. Georg zugewiesen bekommen, eine Anmeldebescheinigung erhalten, Sozialhilfe bezogen und unter falschen Angaben zu seiner Tätigkeit in der Fremdenlegion einen Rentenantrag gestellt. Ja, und diese ohnehin sehr bescheidene Lebensperspektive sah Karl L., unser späterer Angeklagter und Täter, durch die polizeiliche Kontrolle und die drohende Aufdeckung mehrerer Straftaten, ich erinnere daran, das gestohlene Auto, Fahren oder Fahrerlaubnis, unerlaubter Besitz einer Schusswaffe samt Munition, nun aktuell als gefährdet an.
Also war in seinem Leben bei weitem nicht alles legal und einwandfrei, ganz im Gegenteil. Da sah er dann ja wohl wirklich seine Existenz stark bedroht, wenn der Polizeibeamte seine Angaben überprüfen würde und dadurch viele Ungereimtheiten auffliegen würden.
Genau, das musste der 66-Jährige wohl befürchten. Seine wahre Identität wäre aufgedeckt worden und das wiederum hätte wahrscheinlich bedeutet, dass ihm jedenfalls einstweilen die Sozialhilfe gestrichen worden wäre und auch der Rentenantrag, den er kurz zuvor gestellt hatte, hätte vermutlich keinen Erfolg gehabt.
Ja, dann kann man das ja wohl zusammenfassen. Damit würde ein wichtiger Baustein seiner Lebensgrundlage wegfallen. Das ist jetzt aus subjektiver Sicht für Karl L. wohl relevant gewesen. Aber natürlich rechtfertigen diese möglichen finanziellen Motive nicht, was danach geschah. Ein kaltblütiger Mord nämlich.
Ja, genau darauf liefen nun die weiteren Ereignisse hinaus, einen kaltblütigen Mord. Nach unseren damaligen Feststellungen entwickelte sich das weitere Tatgeschehen folgendermaßen. Der Polizeibeamte Martin T. setzte sich nun auf den Beifahrersitz des Polizeiwagens, um über Funk die Personalien von Karl L. und die Fahrzeugdaten zu überprüfen. Der 66-jährige Karl L. trat nun unbemerkt von hinten an den Polizeibeamten heran und er zielte aus kurzer Entfernung von hinten auf den Kopf des Polizisten. Die Schusswaffe hatte er vorher wahrscheinlich im Handschuhfach seines Fahrzeugs aufbewahrt und dann unbemerkt eingesteckt. Der Polizist sah nicht, dass der Mann mit ausgestrecktem Arm auf ihn zielte und hatte aufgrund des zuvor scheinbar ruhigen Verhaltens von Karl L. auch keinen Anlass anzunehmen, dass dieser bewaffnet war und im Begriff war, auf ihn zu schießen. Er hatte also keine Chance, sich zu verteidigen. Juristisch ausgedrückt bedeutet das, der Polizeibeamte war in der konkreten Situation arg und wehrlos.
Ja, und das wiederum bedeutet ja, dass der Täter heimtückisch gehandelt hat, um das mal ein bisschen juristisch aus meiner Sicht auszudrücken.
Stimmt, wenn man davon ausgehen kann, dass der Täter diese Arg- und Wehrlosigkeit bewusst ausgenutzt hat, dann wäre man ja juristisch beim Mord. Klaus, der Täter hat ja, wie wir wissen, aus kurzer Entfernung von hinten auf den Kopf des Polizisten geschossen. Ohne jetzt genau auf diesen Einzelfall einzugehen, aber mal generell, ist so ein Schuss üblicherweise tödlich und wenn ja, warum?
Also zur Sache, den Polizeibeamten habe ich damals selbst obduziert. Der Einschuss lag hinter dem rechten Ohr, der Ausschuss in der linken Jochbeinregion. Im Verlauf des Schusskanals, der direkt unterhalb der Schädelbasis verlief, wurde das Rückenmark direkt am Übergang zum Gehirn durchschossen. In diesem Bereich liegen die lebenswichtigen Regulationszentren für Atmung und Kreislauf. Der Polizeimeister hatte bei diesem Verlauf des Schusskanals null Überlebenschance.
Also
so war das in diesem Fall. Ja, das Opfer war dann trotz schneller und sehr kompetenter ärztlicher Hilfe auch nicht mehr zu retten. Der 34-Jährige verstarb wenige Stunden nach dem Schuss im Krankenhaus an seinen massiven Kopfverletzungen.
Also ich möchte dem Täter jetzt nicht unterstellen, dass er besondere medizinische Kenntnisse hatte, aber dass so ein Schuss sehr wahrscheinlich tödlich ist, müsste man doch eigentlich wissen. Noch eine Frage zur Distanz, aus der der Schuss abgegeben wurde. Da helfen doch, wenn man das herausfinden will, Schmauchspuren?
Ja, zunächst einmal Nahschusszeichen haben wir bei der Obduktion des Leichnams nicht festgestellt. Aber es erfolgten dann sehr umfangreiche kriminaltechnische Untersuchungen auf Schmauch. Und Schmauch ist sowohl an der Dienstkleidung des Polizeibeamten nachgewiesen worden, zum Beispiel an der Schulterklappe seines Diensthemdes, außerdem auch am Sitz, also diesem Beifahrersitz, wo der Polizeibeamte gesessen hat, und auf der Haut des Toten. Also die Entfernung, die sich aus diesen kriminaltechnischen Untersuchungen ergibt, aus der der Schuss abgegeben wurde, war dann so etwa 30 bis 60 Zentimeter. Und grundsätzlich kann man sagen, dass man Schmauch etwa bis zu einer Schussentfernung von 1 Meter feststellen kann. Und zwar auch dann, wenn man mit bloßem Auge als Obduzent schon gar nichts mehr von Schmauch erkennen kann.
Außerdem werden da auch doch noch mögliche Zeugen befragt, was die dann zum Tathergang aussagen können. Herr Bülter, da gab es doch einen Mann, der sogar entscheidend dazu beigetragen hat, an jenem 16. August 1996 den Todesschützen zu stellen.
Ja, genau. Aber zunächst einmal, es gab mehrere Tatzeugen, also ein Autofahrer, ein Radfahrer und eine Frau, die zu Fuß unterwegs gewesen war. Im Nachhinein muss man sagen, dass sie alle vorbildlich reagiert und so zur Verfolgung und Festnahme des Täters Karl L. kurz nach der Tat jeder auf seine Weise beigetragen haben.
Sie haben gerade gesagt, vorbildlich reagiert. Wie ist das jetzt gemeint?
Ja, also zum einen haben sie sich sofort darum bemüht, Hilfe herbeizuholen. Wir müssen uns dabei ja in Erinnerung rufen, dass dieses Verbrechen im Jahr 1996 geschah, also lange vor der Zeit, in der fast jeder selbstverständlich ein Smartphone bei sich trägt. Eine Passantin, die die Tat beobachtet und gesehen hatte, wie das Opfer im Auto zusammengesackt saß, bat einen Radfahrer, der zufällig vorbeikam, zur nächsten Tankstelle, die praktisch gegenüber lag, zu fahren und Rettungskräfte und die Polizei zu alarmieren. Und das hat dieser Radfahrer dann auch sofort gemacht.
Also diese Personen haben offensichtlich tatsächlich alle sehr klug und mit Übersicht reagiert. Respekt, das ist sicher nicht selbstverständlich.
Ja, und nicht nur das. Ein weiterer Zeuge, der aus seinem Auto heraus zumindest einen Teil des Geschehens beobachtet hatte, hatte da ebenfalls schon die Rettungskräfte verständigt. Und mehr noch, dieser Zeuge hatte sich in etwa das Aussehen jenes Mannes gemerkt, den er vorher an dem Polizeiauto gesehen und den er beobachtet hatte, wie dieser mit ausgestrecktem Arm einen offenbar gezielten Schuss abgab. Vor allem war ihm aufgefallen, dass der Schütze eine Aldi-Tüte bei sich hatte.
Naja, Aldi-Tüte, diese blau-weißen Tüten, die kennt man ja. Und nun hat dieser Zeuge doch plötzlich in der Nähe der Tankstelle einen Mann gesehen, der genauso eine Tüte trug und außerdem insgesamt diesem Pistolenschützen sehr ähnlich sah, oder?
Ja, genau so war es. Und nun entschloss sich dieser Zeuge, dem Verdächtigen zu folgen. Dies tat er zunächst von seinem Auto aus, indem er dem Mann folgte. Und dem Täter war nun klar, dass die Tat bemerkt worden war. Er begab sich deshalb zu Fuß auf die Flucht, da der Fahrzeugschlüssel, den der Polizeibeamte an sich genommen hatte, im Streifenwagen verblieben war. Und diese Flucht muss man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass der Mann gleich wegrannte, sondern er ging zunächst eher gemächlich und scheinbar unauffällig vom Tatort weg.
Ja, also wenn ich das nochmal als Sachverständiger dann auch rekapituliere, muss man ja sagen, der hat dann sehr kontrolliert offensichtlich in dieser Situation reagiert und versucht, kein Aufsehen zu erregen, um den Anschein zu erwecken, als sei er ein harmloser Spaziergänger und da gerade unterwegs. Da hat er sich dann wohl so langsam bewegt. Wir wissen ja weiterhin aus Untersuchungsberichten und ärztlichen Unterlagen, die später über diesen Karl T. zusammengestellt wurden, dass er wirklich körperlich nicht besonders gut zu Wege war. Der hätte auch gar nicht mehr schnell rennen können. Unter anderem hatte er während seiner früheren Tätigkeit als Soldat bei der Fremdenlegion und bei der Vorbereitung in den 40er Jahren eine Knieverletzung durch einen Granatsplitter erlitten, die ihn sehr beeinträchtigt hat.
Also der 66-jährige Schütze, dieser Karl L., war nun also zu Fuß unterwegs vom Tatort weg. Und der Zeuge, über den wir vorhin gesprochen haben, der im Auto, verfolgte ihn heimlich. Wie ging es dann weiter, Herr Bülter?
Ja, also dieser Zeuge, der die Verfolgung zunächst mit seinem Auto aufgenommen hatte, stellte sein Auto ab, als der Täter in einen Fußweg abbog. Und der Zeuge verfolgte den Schützen dann zu Fuß weiter. Und parallel dazu waren ja bereits mehrere Streifenwagen unterwegs, die die Zeugen ja neben den Rettungskräften von der Tankstelle aus alarmiert hatten. Darüber hinaus war auch ein Polizeihubschrauber aufgestiegen, um den Täter aus der Luft zu finden und zu stellen. Und die Streifenwagen fuhren übrigens mit Blaulicht und Martinshorn.
Also das hat der Flüchtende dann doch sicher bemerkt, dass man nach ihm sucht. Martinshörner machen ja viel Lärm, ebenso wie ein Hubschrauber. Auch wenn so eine Fahndung aus der Luft natürlich sehr sinnvoll ist, also das macht schon reichlich viel Krach.
Ja, also Karl L. hat wohl den Hubschrauber sicher gehört, beziehungsweise die Polizeifahrzeuge auch bemerkt und sich schließlich, nachdem er sich zunächst in einer Sackgasse gewissermaßen verlaufen hatte, dann in einem größeren Gebüsch versteckt. Und der Zeuge von der Tankstelle, der dem Flüchtenden immer noch auf den Fersen war, teilte nun zwei in der Nähe befindlichen und an der Fahndung beteiligten Polizeibeamten mit, wo sich der Verdächtige genau versteckt hält. Und diese Polizisten forderten nun den Mann auf, aus dem Gebüsch herauszukommen.
Das tat er dann ja auch, aber er hatte doch immer noch seine Waffe in der Hand, oder?
Ja, das ist richtig. Zwar hatte er die Waffe, so haben sich die Polizisten später an die Situation erinnert, abwärts gerichtet, aber er hat sie eben trotz mehrfacher Aufforderung nicht fallen lassen oder den Beamten übergeben.
Also nicht gerade ein eindeutiges Signal, dass er sich der Polizei ergeben will und keinen Widerstand leistet. Und außerdem ging er doch immer noch weiter auf die Polizeibeamten zu, also durchaus eine bedrohliche Situation, oder?
Ja, so würde ich das genauso sehen, dass man das dann als bedrohlich empfinden müsste, wenn jemand immer weiter marschiert und auch die Waffe nicht weglegt.
Ja, also so müssen es auch die Polizeibeamten, die nach dem Täter fahndeten, damals empfunden haben. Und als Karl L. nun nur noch wenige Meter von ihnen entfernt war und selbst ein vorheriger Warnschuss in die Luft wirkungslos geblieben war, wurde er festgenommen. Das gelang aber erst, nachdem einer der Polizeibeamten einen gezielten Schuss auf die Beine des Mannes abgegeben hatte, um ihn zu stoppen. Und diese Kugel traf den 66-Jährigen in Höhe des linken Knies.
Klaus, hier wieder die Frage an den Rechtsmediziner. Das Knie ist doch besonders schmerzempfindlich, oder? Und was passiert mit dem Körper, wenn man dort getroffen wird? Das Bein ist doch dann sicher nicht mehr belastbar, sprich, man fällt um?
Naja, so wird das jedenfalls im Fernsehkrimi oft dargestellt. Das ist dann tatsächlich auch so, wenn der Schuss mitten ins Kniegelenk trifft, also dadurch die Verbindung zwischen Oberschenkel und Unterschenkel zerstört ist, dann knickt man tatsächlich hilflos ein. Hier in diesem Fall war das übrigens anders. Der Schuss des Polizeibeamten hat nicht zu knöchernen Verletzungen geführt, sondern nur zu Bandverletzungen.
Ja, aber so gelang es dann, dass der Verdächtige dann auch überwältigt, festgenommen und danach in Untersuchungshaft genommen werden konnte.
Und dann später vor Gericht. Ich war ja damals als Reporterin bei dem Prozess mit dabei, habe damals mehrere Artikel über das Verfahren geschrieben. Ich erinnere mich noch gut, insbesondere an den Auftakt des Prozesses. 6 Hinterbliebene des getöteten Polizisten waren in den Gerichtssaal gekommen. Unter anderem die Ehefrau von Martin T. sowie weitere Angehörige. Also wenn ich mich das so daran erinnere, Trauer und Erschöpfung stand in den Gesichtern der Familie, die um den Mann trauerten, und ich kann mir vorstellen, dass sie vor allem eine Frage quälte: Warum nur musste mein Mann sterben, beziehungsweise der Bruder, mein Schwager? Wie kann jemand einen Menschen töten, obwohl der doch nur seinen Job macht?
Ja, das stimmt. So etwas hören wir öfter, dass Angehörige bzw. Hinterbliebene von getöteten Personen vor allem die Frage nach dem Warum beschäftigt.
Ja, mein Kommentar als Rechtsmediziner: Wir werden auch immer wieder einmal gefragt, etwa musste mein Mann, mein Bruder, meine Tochter leiden? Ist das Ganze schnell gegangen? War der Tod quälend? Um das für diesen Fall eindeutig zu sagen, der Verlauf des Schusskanals hat es mit sich gebracht, dass eben der Polizeibeamte sofort bewusstlos war und nicht weiter gelitten hat.
Aber so generell kann ich gut verstehen, dass die Angehörigen umtreibt, ob eben der Liebste bei dem Angriff oder nach dem Angriff wirklich gelitten hat, ob es quälend für ihn war. Der Verlust der oder des Liebsten ist ja ohnehin schon entsetzlich. Und wenn es dann auch noch ein gewaltsamer Tod war, macht es die Sache wahrscheinlich noch schlimmer. Und da möchte man zumindest gerne hören, dass derjenige möglichst nicht auch noch gelitten hat, als er starb, sondern dass es dann wenigstens schmerzfrei ging. Herr Bülter, dem Angeklagten wurde dann ja Mord vorgeworfen.
Ja, das stimmt. Und es waren laut Staatsanwaltschaft gleich zwei sogenannte Mordmerkmale verwirklicht, nämlich Heimtücke und zur Verdeckung einer Straftat. Ich denke, Verdeckung einer Straftat liegt hier auf der Hand, weil es ja nach den getroffenen Feststellungen so war, dass Karl L. verhindern wollte, dass unter anderem der Diebstahl des Autos, das Fahren ohne Fahrerlaubnis und die ohne Erlaubnis mitgeführte Pistole samt Munition unmittelbar vor der Aufdeckung standen. Und Heimtücke wäre ja gegeben, wir haben es vorhin schon kurz thematisiert, wenn das Opfer arg und wehrlos ist und sich daher keines Angriffs auf Leib oder Leben versieht und der Täter dies erkennt und zur Begehung der Tat ausnutzt. Ja, und das war hier aufgrund der zuvor bereits erwähnten konkreten Tatsituation eindeutig der Fall.
Ja, ich finde, in dieser Situation war das ganz und gar klar, dass der Polizeibeamte nicht mit einem Angriff rechnet. Der hat da ja im Auto gesessen und Funkverkehr durchgeführt. Bettina, du warst ja dabei. Natürlich, das Gericht war auch dabei, aber erzähl du doch mal, was der 66-Jährige zu den Vorwürfen gesagt hat. Hat er sich denn eigentlich überhaupt geäußert?
Also zunächst mal mein damaliger Eindruck von dem Angeklagten. Also es war eine eher trostlose Gestalt, die da auf der Anklagebank im Verhandlungssaal Platz genommen hat. Karl T. ging auf eine Krücke gestützt. Er war aschfahl. 3 Monate zuvor war bei ihm eine Krebskrankheit diagnostiziert worden und er wirkte von dieser Krankheit gezeichnet. Das war ja mittlerweile einige Monate nach der Festnahme. Inzwischen war er also dort auf der Anklagebank gelandet und wirkte sichtlich nicht gesund. Dann zu der Frage, ob er sich zu den Vorwürfen geäußert hat. Er hat die Fragen zur Person geäußert und in Bezug auf die Tat hatte er gemeinsam mit seinem Verteidiger eine schriftliche Erklärung vorbereitet und darin hieß es, ich zitiere, das Ganze war ein entsetzlicher Unglücksfall. Es tut mir unendlich leid, dass der Polizist getötet wurde.
Ja, genau. Tenor seiner Aussage war, er habe die Tat begangen und müsse auch die Verantwortung dafür tragen. Aber ich habe ihn nicht vorsätzlich getötet. Ich wollte ihm die Waffe aushändigen. Aufgrund eines plötzlichen Asthmaanfalls habe sich sein Körper verkrampft und dadurch müsse sich ein Schuss gelöst haben. Aber auf diese Darstellung werden wir ja sicherlich gleich noch ausführlich eingehen.
Ja, dazu gibt es einiges zu sagen. Zunächst einmal, die Staatsanwaltschaft hat doch vor allen Dingen auch darauf gepocht, dass das ein gestohlenes Auto war und dass der Mann eine Waffe bei sich hatte, ohne Erlaubnis, und dass er die Waffe dann ja auch in die Hand genommen hat und von hinten an die Beifahrerseite da herangetreten ist. Und offensichtlich hatte er verschiedene doch böse Motive für seine Tat.
So hat es zumindest die Staatsanwaltschaft zunächst gewertet. Demgegenüber hieß es aber in der Erklärung des Angeklagten, dass ihm das Auto von einem Bekannten zur Verfügung gestellt worden sei und dass es gestohlen war, das habe er nicht gewusst. Auch, dass er keinen Führerschein hatte, das sei doch für ihn kein Motiv. Wörtlich sagte er, ich töte doch keinen Polizisten, nur weil ich ohne Führerschein Auto gefahren bin. Beziehungsweise das ließ er dann über seinen Verteidiger erklären. Herr Bülter, dafür, wie er an die Waffe gelangt sein wollte, das klang doch eigentlich eher abenteuerlich, oder?
Ja, das hat die Kammer damals auch so gesehen. Jedenfalls erschien das schon sehr unwahrscheinlich und weitgehend unplausibel. Der Angeklagte erzählte nämlich, die Pistole habe er rund 2 Jahre zuvor in einem Papierkorb am Flughafen gefunden. Und an jenem Tag, also am späteren Tattag, habe er in einen Wald fahren und die Waffe dort ausprobieren wollen. Aber er habe nicht einmal gewusst, dass sie durchgeladen war. Bei der Fahrzeugkontrolle habe er die Waffe aus dem Handschuhfach genommen und sie dem Polizisten aushändigen wollen. Er sei, so hieß es damals, sehr aufgeregt gewesen und ihn hätten, wir hatten es schon erwähnt, Krampfanfälle wegen einer Lungenkrankheit, unter der er seit Jahren litt, gequält. Wörtlich hieß es dazu in der von seinem Verteidiger vorgetragenen Erklärung: Die Atemnot wurde immer stärker, mein ganzer Körper verkrampfte sich und da hat sich plötzlich ein Schuss gelöst.
Klaus, zu dieser Theorie hast du als Rechtsmediziner doch sicher etwas zu sagen. Du bist doch damals im Prozess auch unter anderem zu dieser Frage als Sachverständige gehört worden. Also kann ein Krampfanfall durch eine Lungenkrankheit ausgelöst werden und würde sich so ein Krampf so äußern, dass man versehentlich den Abzug einer Schusswaffe betätigt?
Naja, man muss sich ja nochmal die gesamte Situation auch vor Augen führen übrigens, dass er da von hinten an den Polizeibeamten offensichtlich herantritt und die Waffe in Höhe seines Kopfes hält. Das ist schon eine ganz eindeutige Position. Ich habe den Täter tatsächlich seinerzeit im Untersuchungsgefängnis untersucht und für mich gab es keinerlei Erklärung dafür, dass es zu einer krampfartigen Verspannung der Muskulatur gekommen sein soll. Es war klar, dass dieser Mann unter einer schweren Lungenkrankheit gelitten hat und dass er schon bei geringen körperlichen Belastungen zu Atemnot neigte. Aber es gibt überhaupt gar keinen Anhaltspunkt dafür, dass dieses etwa dann momentan zu krampfartigen Bewegungen der Hände führt oder zu Zuckungen, die etwa eine Waffe auslösen können. Das geschieht bei einem Asthmaanfall gerade nicht, sondern dieser Asthmaanfall führt dann eher tatsächlich zu Ausfallerscheinungen und zu persönlichen Problemen, jedenfalls nicht zu aggressiven Handlungen in Richtung anderer Personen. Auch aus der Krankenakte, also den gesamten Krankenunterlagen dieses Mannes, ergaben sich keinerlei Hinweise auf irgendwelche Krampfanfälle, so wie es der Rentner im Prozess geschildert hatte. Und man sollte auch noch mal sagen, dass der Krampf beim Asthma die Bronchien betrifft und nicht die Skelettmuskulatur. Also das war ganz offensichtlich der Versuch, sich da irgendwie rauszureden mit Krämpfen, die überhaupt nichts mit der Bedienung der Waffe zu tun haben.
Ja, das wollte ich jetzt gerade noch mal nachfragen. Wenn du sagst, Asthma ist ein Krampf der Bronchialmuskulatur, dann heißt das konkret also, dass das mit einer Verkrampfung der Skelettmuskulatur nichts zu tun hat?
Nein, ganz und gar nicht. Es geht um die glatten, ganz kleinen Muskeln in den Bronchien, die zu einer Verengung der Bronchien führen. Mit einer Verkrampfung der Skelettmuskulatur, etwa im Bereich der Arme oder der Hände, hat das überhaupt nichts zu tun. Nochmal, ich kann mir vorstellen, dass der Angeklagte ja eine gewisse Atemnot verspürt hat in dieser gespannten Situation. Aber dass das dadurch zu einer Bewusstseinstrübung gekommen ist, dafür gibt es überhaupt gar keinen Anhaltspunkt. Man muss sich auch nochmal vor Augen führen, dass er im weiteren Verlauf des Geschehens eigentlich in jeder Hinsicht kontrolliert reagiert hat und sich da sehr gezielt aus dem Geschehensbereich entfernt hat. Auch nochmal etwas zum Verlauf des Schusskanals. Also die Waffe muss in Höhe der Nackenregion gehalten worden sein und zum Auslösen des Schusses ist natürlich auch eine gewisse aktive Kraft, also das Krümmen des Fingers erforderlich. insgesamt ist das eine Situation, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, da im Bereich der geöffneten Beifahrertür. Das war ein klassischer Genickschuss und ich assoziiere damit, dass der Polizeibeamte vom Täter jetzt sozusagen abserviert werden sollte, weil er ertappt war.
Ja, also um das zusammenzufassen, was du gesagt hast, damit wäre die Behauptung, der Schuss habe sich versehentlich gelöst, ja eindeutig und aus mehreren Gründen widerlegt.
Also in dieser Hinsicht habe ich überhaupt keine Anhaltspunkte. Korrekt ist, es hat sich keineswegs der Schuss versehentlich gelöst. Das war ein bewusst abgegebener Schuss im rückwärtigen Hals- und Kopfbereich, um diesen Polizisten da außer Gefecht zu setzen. Ganz eindeutig.
Ja, genau. Und das entsprach dann auch der damaligen Überzeugung des Gerichts. Und es kam ja auch noch hinzu, dass Karl L. ja offensichtlich den Finger am Abzug der Waffe hatte und er sie bei Abgabe des Schusses am ausgestreckten Arm in kurzer Entfernung von 30 bis 50 oder maximal 60 Zentimeter des Hinterkopfes des getöteten Polizeibeamten hielt. Und so geht man nicht vor, wenn man in angeblich friedlicher Absicht eine Waffe aushändigen will. Und auch die Einlassung des Angeklagten, dass ihm die Tat leid tue und dass er doch nicht nur wegen eines nicht vorhandenen Führerscheins einen Polizisten töten würde, muss im Zusammenhang mit weiteren Ergebnissen der Beweisaufnahme auch in einem anderen Licht gesehen werden.
Was war denn da los?
In der Kleidung des 66-Jährigen hat der Mann nämlich einen sehr aufschlussreichen Zettel gefunden und darauf waren sehr abfällige und grob beleidigende Bemerkungen geschrieben, die einen ausgeprägten Hass auf Uniformträger vermuten ließen. Also nur auszugsweise will ich hier einmal nennen, dass es dort unter anderem hieß, Zitat, die Uniformmütze macht eine menschliche Null zu einer halben Eins.
Naja, also das wirft ja ein eindeutiges Licht auf die Einstellung des Täters. Das ist alles andere als schmeichelhaft, ich meine für den Täter, sondern zeigt seine niedrige Sinnung.
Naja, und das war noch das vergleichsweise am wenigsten herabwürdigende Zitat. Die anderen Bemerkungen, die auf diesem Zettel niedergeschrieben waren, die möchte ich uns und unseren Zuhörern gern ersparen.
Sicherlich aus gutem Grund, wie ich sie kenne. Ich würde gern noch auf damalige Zeugenaussagen eingehen. Der Mann, der die eigentliche Tat als einziger zumindest ansatzweise gesehen hat und später die Verfolgung des Schützes aufnahm, sodass der Täter schließlich gestellt werden konnte, der sagte doch, ich habe einen Knall gehört und dann habe er gesehen, wie der Polizeibeamte getroffen wurde und zusammengesackt sei.
Ja, das stimmt. Und außerdem berichtete der Zeuge etwas, was ebenfalls für das spätere Urteil von Bedeutung war. Die Hand des Täters sei am ausgestreckten Arm ausgerichtet in Richtung Kopf des Opfers gewesen, so schilderte der Zeuge. Und dieses Bild habe sich ihm in Erinnerung geradezu eingebrannt. Bis zu diesem Augenblick habe er das, was er beobachtet hatte, gar nicht fassen können. Und er sagte dazu, er dachte zunächst, dass da ein Film gedreht wird. So sagte er es damals.
Also diesen Eindruck, das kann ich sogar einigermaßen nachvollziehen, das muss ja wirklich unglaublich gewesen sein, was er da beobachtet hat. Diesen Mann, der da steht mit ausgestoßenem Arm und alles das, was wir ansonsten in dem Zusammenhang geschildert haben. Wenn wir jetzt mal in die Endphase des Prozesses kommen, die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer später lebenslange Haft wegen Mordes. Außerdem beantragte sie, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Sie sagte, der Angeklagte habe den Mord heimtückisch und zur Verdeckung einer Straftat begangen. Und während der Halternachfrage per Funk habe er den Polizisten, Zitat, hinterrücks bewusst und gezielt aus dem Weg geräumt, als er ihm gefährlich zu werden begann. Und die Geschichte, der Angeklagte habe die Waffe gefunden und den Polizisten aushändigen wollen, die sei, sagte die Anklägerin, Zitat, durch und durch erfunden. Der Mord sei völlig sinnlos gewesen Und wieder Zitat, weil er in keinem Verhältnis zum Hintergrund steht, das muss für die Angehörigen des Opfers besonders bitter sein und sie fassungslos machen.
Ja, und ferner sagte die Staatsanwältin auch, dass die Aussage des Angeklagten wegen einer Fülle von Unwahrheiten, Zitat, eine Zumutung für die Angehörigen und die Prozessbeteiligten sei. Sie verursache Entsetzen, Trauer und Fassungslosigkeit, so war es damals von der Staatsanwältin im Plädoyer formuliert worden. Und auch der Verteidiger erkannte letztlich an, dass die Version des Angeklagten widerlegt sei. Damit war aber insbesondere gemeint, dass Karl L. ja behauptet hatte, der Schuss habe sich versehentlich gelöst. Es handle sich also um einen Unglücksfall.
Ja, allerdings argumentierte der Verteidiger auch, sein Mandant habe nicht etwa seine Version von Unglücksfall erzählt, um zu täuschen oder die Angehörigen zu verhöhnen. Er habe vielmehr die Tat verdrängt und wegen ihrer Abscheulichkeit versucht, sich zu rechtfertigen.
Also aus meiner Sicht, dies ist jetzt vom Verteidiger nochmal eine weitere Ebene des Versuchs einer Rechtfertigung, die nun wirklich beim Gericht nicht ankommen sollte. Was hat denn der Angeklagte selbst in seinem letzten Wort gesagt? Bettina, du warst ja wie üblich dabei. Die Angehörigen des getöteten Polizisten waren doch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch während des gesamten Prozesses vor Ort. Hat dieser Karl L. Sie noch einmal direkt angesprochen? Hat er etwas direkt zu den Angehörigen gesagt?
Ja, das hat er gesagt. Er meinte nämlich, Zitat, es tut mir leid, ich bereue es. Und er sagte weiter, er bitte die Ehefrau und die Mutter des getöteten Polizisten um Verzeihung. Das waren Worte, die die Angehörigen vergleichsweise ruhig zur Kenntnis nahmen, so erinnere ich mich daran. Aber nachdem er nun behauptet hatte oder nachdem er gesagt hatte, die Tat tue ihm leid, dann fing Karl L. an, seine Krankheiten aufzuzählen, also wie schlecht es ihm gehe und dann hörte er danach auf zu reden und verharrte in Schweigen. Wie gesagt, er hat das ausdrücklich noch betont, wie krank er sei. Naja, und als sie das angehört haben, da konnten die Angehörigen nur noch fassungslos die Köpfe schütteln. Anders bei der Urteilsverkündung. Da hatte, so erinnere ich mich, die Witwe des Polizisten feuchte Augen, ja, man kann es wirklich verstehen, dass ihr das sehr, sehr, sehr nahe gegangen ist. Sie wirkte außerdem, als wäre sie mit ihren Kräften am Ende. Ein Verwandter hatte den Arm um sie gelegt, wie um sie zu stützen oder zu schützen. Und der Vorsitzende Richter sagte damals in der Urteilsbegründung, der Angeklagte hat großes Unglück über eine junge Familie gebracht. Wir stehen alle fassungslos vor so einem Geschehen.
Ja, das Urteil unserer Kammer für den Angeklagten Karl L. lautete dann folgerichtig auf lebenslange Haft wegen Mordes. Er hat kaltblütig gehandelt und ihn wie bei einer Hinrichtung getötet, so hieß es damals in der Urteilsbegründung des Vorsitzenden.
So sehe ich das übrigens auch aus der Sicht des Rechtsmediziners, der diese Schussverletzung untersucht hat.
Also dieser Passus wie eine Hinrichtung, ne?
Wie eine Hinrichtung und ich habe ja gesagt, so wie ein Genickschuss.
Also bei der Urteilsverkündung erinnere ich mich noch daran, dass das Gericht des Angeklagten eigentlich keinerlei Regung erkennen ließ. Er saß wie erstarrt auf seinem Stuhl. Die hatte eine Krücke dabei, mit der er durch sein durch eine Schussverletzung lädiertes Bein entlasten wollte. Die hatte er griffbereit.
Gut, also man muss sagen, die Knieverletzung war nicht so schwer. Da sind ja vor allen Dingen Weichteile, also Bänder, verletzt worden. Trotzdem hat ihn das sicher am Gehen gehindert. Wesentlich war, dass der Angeklagte dann damals inzwischen schwer krank war. Der war unheilbar krebskrank und hatte diese fortgeschrittene Lungenkrankheit, auf die ich schon hingewiesen habe. Für mich war eindeutig, dass dieses lebenslänglich, was für ihn ja mindestens 15 Jahre Haft bedeutete, dass er dieses letztlich nicht erleben würde, weil er durch seine Krankheiten in absehbarer Zeit dahin gerafft würde. Der hatte nicht mehr lange zu leben.
Darauf nahm ja auch der Vorsitzende Richter damals Bezug. Er sagte in der Urteilsbegründung, so wie wir den Angeklagten hier sehen, scheint er kaum in der Lage, eine Waffe zu halten. Gleichwohl sei der ehemalige Fremdenlegionär aber überführt, dem Polizeibeamten bewusst und gewollt erschossen zu haben. Karl L. habe mit direktem Vorsatz gehandelt, heimtückisch und eine Straftat zu verdecken. Ja, und die Kugel aus relativ naher Entfernung auf den Kopf des Opfers abgefeuert. Herr Bülter, die Behauptung des Angeklagten, der Schuss habe sich versehentlich gelöst. Der war doch dann nach der Überzeugung der Kammer auch widerlegt, oder? Wir haben ja eben den Rechtsmediziner dazu gehört.
Ja, das ist völlig richtig. Unsere Überzeugung von einem bewusst und gewollt abgegebenen tödlichen Schuss beruhte neben den zuvor schon beschriebenen Tatumständen und der unglaubhaften Einlassung einer angeblich beabsichtigten freiwilligen Übergabe der Pistole, insbesondere auf den damaligen überzeugenden Ausführungen, die Sie, Professor Püschel, im Prozess als rechtsmedizinischer Sachverständiger vorgetragen haben.
Ja, aus meiner Sicht war der Befund völlig eindeutig. Ja, die Schusswaffe, die Schussentfernung, die Schussrichtung, alles war eindeutig in der Richtung, dass hier der Polizeibeamte hinterrücks wehrlos erschossen wurde.
Ja, entscheidend war doch auch, wir haben es vorhin schon erwähnt, ich würde es gerne noch mal ausdrücklich sagen, entscheidend war doch auch, wie der Angeklagte zum Zeitpunkt des Schusses die Waffe gehalten hatte, nämlich mit ausgestrecktem Arm auf den Hinterkopf des Polizisten gerichtet. Wir haben es vorhin gesagt, also ähnlich wie bei einer Hinrichtung.
Wie der Arm des Schützen genau gehalten wurde, das können die Obduzenten sich vorstellen, aber natürlich nicht genau festlegen. Da war diese Zeugenaussage schon sehr wichtig. Also der Zeuge hat ja die Haltung des Täters eindeutig geschildert. Naja, und die technischen Rekonstruktionen mit Schmauchnachweis, die waren ja auch völlig eindeutig. Also da sind keine Fragen offen geblieben. Herr Bülter, beim Motiv für den Mord, da sind Sie doch, wie vorhin schon angedeutet wurde, davon ausgegangen, dass es diesem Karl L. darum ging, dass er einfach nicht auffliegt und dass dieser Wagen gestohlen war, dass er falsche Ausweispapiere bei sich hatte und eben diese illegale Waffe.
Ja, tatsächlich, diese falschen Papiere hatten für den Mann ja aber auch eine besondere Bedeutung. Denn nach mehreren Wochen der Obdachlosigkeit hatte er sich erst kurz vor der Fahrzeugkontrolle ein Zimmer in einer Pension und eine Aussicht auf eine kleine Rente gesichert. Und bei der Überprüfung wäre ja sehr schnell herausgekommen, dass die Personalien nicht stimmten. Seine Rente hatte der 66-Jährige daraufhin als gefährdet angesehen. Tja, und in der Urteilsbegründung wurde das zusammenfassend so formuliert. Er fürchtete, das wenige, das er ohnehin nur hatte, noch zu verlieren. Und das reichte diesem Angeklagten als Motiv aus.
Sie haben also wegen Mordes lebenslange Haft verhängt, aber nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt, wie die Staatsanwaltschaft es beantragt hatte. Und diese besondere Schwere der Schuld hätte zur Folge gehabt, dass der Angeklagte nicht nach 15 Jahren Gefängnis unter Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung dann aus der Haft hätte entlassen werden können. Was waren die Beweggründe der Kammer?
Ja, das ist letztlich eine Abwägungssache aller maßgeblichen Tatumstände. Man muss dabei genau überlegen und bewerten, ob die schulderschwerenden Umstände gegenüber mildernden Aspekten nach Anzahl und Gewicht so erheblich überwiegen, dass die Schuld des Täters über das hohe Maß an Schuld, das ohnehin schon jeden Mord innewohnt, als besonders schwer zu bewerten ist.
Also, ich finde, das ist hier eine klassische richterliche Aufgabe. Ich könnte dazu, glaube ich, wenig beitragen. Offensichtlich war das doch hier so, dass nicht die schulderschwerenden Umstände den Ausschlag gegeben haben, sondern eher diejenigen eines sozusagen normalen Mordes, so merkwürdig wie das auch klingt.
Ja, genau, denn gegenüber den schulderschwerenden Umständen, über die wir ja schon gesprochen haben, waren in diesem Fall auch das vorgerückte Lebensalter des Angeklagten, sein schlechter Gesundheitszustand, die dadurch verringerte Lebensperspektive, seine durch die prekären Lebensumstände geprägte Tatmotivation, das Teilgeständnis und jedenfalls ein gewisses Maß an Reue zu berücksichtigen. Bei der vorzunehmenden Gesamtabwägung reichten danach die schulderhöhenden Umstände für die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld nicht aus.
Denn, so lautete damals ein denkwürdiger Satz in der Urteilsbegründung, ich zitiere, jeder Mord setzt ein hohes Maß an Schuld voraus.
Ja, also wenn ich hierzu als Rechtsmediziner noch mal kurz Stellung nehmen kann, ich finde, dieses wieder mal eine Situation gewesen, bei der man feststellen kann, so in etwa, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also zum Beispiel hier von der Motivation her und auch von einigen Umständen des Falles. Und das andere, naja, es kann tatsächlich jederzeit etwas ganz Schlimmes passieren. Und das gilt gerade für Polizisten im Einsatz. Die sind doch stets einer nicht unerheblichen Gefahr ausgesetzt, wenn sie auf Menschen treffen, ja, die sie nicht kennen und von denen sie eben auch nicht genau wissen, inwieweit sie bewaffnet sind und um was für eine Person oder Persönlichkeit es sich handelt.
Ja, das kann ich also aus meiner Sicht auch nur noch einmal ausdrücklich unterstreichen. Ich finde, dieser Fall zeigt wieder einmal, dass für einen Täter mit einer besonderen Persönlichkeitsprägung unter bestimmten Umständen schon ein objektiv betrachtet eher harmlos und geringfügig erscheinender Anlass das Motiv für einen spontanen Tötungsentschluss sein kann und dass Polizisten auch in alltäglichen Einsatzsituationen, so wie es eben schon gesagt worden ist, im Extremfall unvorhersehbaren, lebensgefährlichen oder wie hier sogar tödlichen Gefahren ausgesetzt sein können. Ich finde, dass ist wichtig, daran in diesem Zusammenhang noch einmal zu erinnern.
Zum Glück passiert das ja nicht so häufig, sondern dies ist einer der wirklich sehr wenigen Todesfälle von Polizisten, die also im Dienst ermordet wurden.
Ja, glücklicherweise ist es einer der wenigen. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir das herausgearbeitet haben, wie plötzlich so etwas doch passieren kann. Von daher finde ich auch, dass es wirklich wichtig war, dass wir diesen schon fast 30 Jahre alten Fall, aber doch sehr besonderen Fall dargestellt haben. Ich finde das toll, dass Sie wieder bei uns waren, Herr Bülter, um uns dabei zu unterstützen, diesen Fall darzustellen aus richterlicher Sicht. Und ich würde mir wünschen, und ich wette, Klaus Püschel sieht das auch so, dass Sie gerne nochmal wiederkommen, um dann über einen anderen Fall aus Ihrer Praxis zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Ich habe da noch den einen oder anderen Fall in Erinnerung, der sich für unseren Podcast sicherlich sehr gut eignet. Und trotzdem muss man immer wieder sagen, jeder Mordfall ist immer einer zu viel.
Das war wirklich ein sehr, sehr treffendes Schlusswort, für das ich mich bedanke. Und ja, tschüss an unsere Hörer und bis zum nächsten Mal.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.